Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute zurück. Dieses Mal am Montagabend, den 26.01. nach dem Bundesligaspiel zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Und auch heute bin ich wieder nicht allein. Ich freue mich sehr, dass der Andi aus Pinneberg wieder mit dabei ist. Hallo Andi, schöne Grüße nach Hamburg. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ja, wir haben ein paar Themen, die wir zu besprechen haben. Gestern Nachmittag hat Borussia ja das nächste Bundesligaspiel bestritten, zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, Andi. Ich bin tatsächlich relativ positiv ans Spiel rangegangen. Ich hatte mir Donnerstagabend auch das Spiel vom VfB bei der Roma angeschaut und hatte dann tatsächlich, als ich auch die Aufstellung sah und man dann eben gesehen hat, dass der ein oder andere Spieler sich erstmal auf der Bank wiedergefunden hat, ich denke da allen voran an El Kanus und an Undav, hatte ich tatsächlich ein gutes Gefühl. Wie bist du ins Spiel gestartet?
Ja, auch erstmal von mir ein herzliches Hallo aus dem Norden. Ja, ich habe auch, als ich das gesehen habe, dass Undav auf der Bank saß, habe ich auch erstmal geschluckt. Wir haben gedacht, ups, was ist denn da los? Wir haben mir dann unsere Aufstellung angeguckt und habe ganz ehrlich Engelhardt vermisst, weil ich finde, das ist schon ganz wichtig, dass der spielt. Da saß du dann auch erstmal auf der Bank. Dann ging das Spiel ja los.
Ja, da hast du recht. Also ich war auch ein bisschen verwundert über die Aufstellung. Es gab wieder ein paar Wechsel, die Eugen vorgenommen hat. Und vor allem, wir haben in der letzten Aufnahme darüber diskutiert und überlegt, ob es denn zu einem neuen System kommt. Und wir haben ja tatsächlich eine Änderung gesehen. Also wir haben ja eine Viererkette gesehen mit der ein oder anderen personellen Veränderung. Lukas Ulrich hat wieder auf der linken Seite gespielt. Du hast es gerade schon angesprochen, der Stabilisator auf der 6, Engelhardt, hat eine Pause bekommen. Was ich persönlich aber schon zumindest mal in dem Moment verstanden habe, weil der in den letzten Wochen jetzt ja auch nicht mehr so an diese Leistung rangekommen ist, wie in den Wochen zuvor. Und stattdessen haben wir in der Offensive ein bisschen mehr, ja, Wucht will ich eigentlich nicht sagen, aber mehr Flexibilität reinbekommen, weil dadurch eben Flo Neuhaus ein bisschen defensiver wurde und Maschino Startelf spielte und die eigentliche Neuhaus-Position ja zumindest mal auf dem Papier einnehmen sollte. Und ja, realtaktisch war es dann nachher, glaube ich, sollte es ein 4-3-3 sein mit tatsächlich zwei echten Flügeln, mit Honorat und mit Maschino, was natürlich vom Tempo her, vom Grundgedanken auch richtig ist und eigentlich genau das ist, was wir in den letzten Wochen gefordert haben. Ja, und ich fand, die haben das am Anfang gar nicht schlecht gemacht. Ich fand, Borussia ist relativ gut ins Spiel reingekommen, hat wenig zugelassen, hatte viele Ballbesitzphasen und konnte auch selbst zumindest mal offensiv ein bisschen spielen, ohne dass da jetzt irgendwie direkt eine riesige Gefahr erzeugt wurde. Aber am Anfang hatten wir ja zumindest mal auch in der Offensive noch den Ball. Und ja, dann gab es einen Elfmeterpfiff. Nach einer Flanke von Franck Honoravas, glaube ich, der in die Mitte flanken wollte, dabei den Stuttgarter am Bauch traf und von dem Bauch der Ball an den ausgestreckten Arm flog und der Schiri direkt auf den Punkt zeigte. Und das allererste, was ich hier sagte zu Philipp und zu Marc, mit denen ich das Spiel geguckt habe, war: Verdammt, Kevin Dix ist nicht da. Ja, und so kam es dann, dass Haris Tabakovic angetreten ist. Und ja, ich fand es erstmal gut, dass der antritt. Also da siehst du auch, dass der Verantwortung übernehmen möchte, dass der immer noch ein gutes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen auf dem Platz hat. Das spricht ja definitiv für ihn. Und ja, Haris Tabakovic trat dann eben an und hat den Elfmeter leider nicht verwandelt. Wollte den Keeper vom VfB, wollte Nübel, glaube ich, verladen, hat in die Ecke geguckt, wo er dann auch hingeschossen hat. Ja, Nübel hat den Braten aber gerochen. Hat den Elfer gehalten, auch der Nachschuss ging da nicht rein. Und ja, Andi, was hast du dir da gedacht? Was ging dir da durch den Kopf?
Also ähnlich wie bei dir. Als der Elfmeterpfiff kam, habe ich auch gedacht, oh scheiße, Dix ist nicht da. wer schießt denn jetzt? So habe ich mir erst kurz überlegt. Dann habe ich eigentlich gedacht, Honorar wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, und dann, ja, ist Tabakovic angelaufen und dann, ich habe das schon im Bauch gehabt, dass er nicht reingeht.
Ja, war natürlich eine ganz wichtige Szene.
Ja.
Die Statistik lügt ja auch nicht. Also, wenn Borussia das erste Tor schießt, dann haben sie zumindest nie verloren. Also, das wäre statistisch gesehen ein sehr wichtiges Tor gewesen und
Ja.
wäre natürlich auch für dein Selbstbewusstsein auf dem Platz in so einem Spiel, du kommst aus einer schweren Phase raus, immens wichtig gewesen. Und ich glaube, der VfB hätte dann auch erstmal die Augen aufgerissen, weil die eben nach einem intensiven Spiel am Donnerstagabend jetzt auch erstmal wieder hinterherrennen müssen. Und du hättest da wirklich die Chance gehabt, das Spiel auf deine Seite zu ziehen. Aber es kam dann eben ganz anders und ja, die Geschichte ist dann schnell erzählt. Also du hast dann gemerkt, wie die Köpfe wieder nach unten gingen bei unserer Borussia und man wieder in dieses alte Schema verfiel und du gefühlt das Spiel komplett abgibst. Stuttgart wurde ab dem Moment besser und besser, hatte immer mehr Ballbesitzphasen, vor allem auch Ballbesitzphasen in unserer Hälfte. Und ja, Borussia ist ja gefühlt gar nicht mehr hinten rausgekommen. Und wenn, dann war das tatsächlich auch schon in der 18., 19. Minute mal ein Befreiungsschlag. Und das fand ich dann schon sehr verwunderlich, weil dass du dann auf einmal so alles verlierst auf dem Platz, das hat mir dann schon ein paar Sorgen bereitet. Und machen wir uns nichts vor, ich glaube, wir alle haben uns dann schon mehr oder weniger auf das eingestellt, was dann auch tatsächlich kam, dass du eben sagst, der VfB, ja, wird eben immer besser und nutzt das dann auch eiskalt aus. Und so kam es dann ja eben auch, dass dann quasi mit dem ersten echten Torabschluss das 1:0 fiel. Aber bevor wir jetzt auf diesen chronologischen Spielfilm nochmal eingehen, Andi, würde mich da mal nochmal deine Meinung zu was interessieren, was ich gerade eben sagte. Du bist ja auch Trainer und hast du eine Erklärung dafür, wie du, klar, der Elfmeter ist vielleicht eine Schlüsselszene in der ersten Halbzeit, aber wie du dann nach so einer Situation, die du nicht nutzen kannst, so zusammenfällst und so überhaupt gar keine Ahnung mehr hast, was du machen sollst?
Nee, kann ich mir wirklich nicht erklären, weil das ja auch alles Profis sind. Und ich glaube, da fehlt so ein bisschen der Leader, der dann auch den Mund auf dem Platz aufmacht. Rocco Reitz ist ja Kapitän, aber er ist ja nicht gerade derjenige, der jetzt auf dem Platz laut ist. Und ja, ich glaube, da fehlt uns so ein bisschen auf dem Platz.
Ja,
An
das.
Stindl wäre, glaube ich, da sinnvoller gewesen, weil der hätte nochmal die Truppe zusammengerissen.
Ja, das glaube ich dir. Also ich weiß auch gar nicht, gerade weil du jetzt wieder die Personalie Stindl ansprichst, also da könnte man natürlich auch andere nennen wie Stranzl,
Ja.
aber das wären natürlich Spieler gewesen, die hätten das nicht einfach so hingenommen. Und dann ist ja auch klar, wenn du eben so auftrittst und dich so überhaupt gar nicht wehrst, dass du den Gegner dadurch immer nur noch stärker machst. Also die merken dann ja auch, da kommt nichts, wir haben ja nichts zu befürchten, wir können immer weiterspielen und ja, so kam es ja dann auch tatsächlich, ne? Also, dass du sagst, der VfB wird besser und besser und Gladbach wird gefühlt immer hilfloser. Und so leid mir das tut, dass ich so über die Mannschaft reden muss, aber da ist irgendwie, es ist jetzt noch lange zu spielen und ich will nicht darüber sprechen, dass die Mannschaft irgendwie tot ist, aber mir fehlt aktuell der Glaube an die Mannschaft und ich weiß nicht, wie das in den nächsten Spielen besser werden soll, weil du es auch nicht irgendwie auf die Schultern von einzelnen Personen nochmal lasten kannst. Also ein Rocco Reitz, über den haben wir diese Saison schon unfassbar viel gesprochen. Ich finde, der versucht, das auf den Platz zu bringen, aber der ist halt auch hilflos, wenn keiner mitmacht. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Bestimmt, weil du da ja auch immer sehr aufmerksam bist, was das betrifft. Aber es gab ja diese eine Szene in der ersten Halbzeit noch, das war so um die 25., 26. Minute. Da wollte Borussia hinten rausspielen. Rocco Reitz hat den Ball und versucht, den Ball nach vorne zu tragen, um die Offensive zu bedienen. Aber da gab es überhaupt keine Bewegung im Aufbauspiel. Die Gladbacher sind alle an der gleichen Position gestanden, wo sie vorher auch schon waren. Und du hast richtig gesehen, dass Rocco eben eine Anspielstation sucht. Und was war dann die logische Konsequenz? Er verschleppt den Ball, der Hintermann kommt und nimmt ihn den Ball ab. Und dann ist was passiert, was ganz, ganz erschreckend ist. Da hat Rocco Reitz für 10 Sekunden einfach nur resigniert. Der hat die Arme nach oben geworfen, so guter Sprechmensch, was ist hier los? Und ist einfach stehen geblieben. Und der Stuttgarter, der ihm da den Ball weggestibitzt hatte, der war ja in seiner direkten Reichweite. Und ja, Andi, hast du die Szene wahrgenommen und wie hast du sie wahrgenommen? Und
Ja,
was waren da deine Gedanken?
ich habe sie wahrgenommen und Ich habe auch gedacht, wieso bleibt er jetzt stehen? Wartet er jetzt noch auf den Pfiff oder war er nicht auf den Pfiff? Und außerdem ist er Kapitän, da muss er Vorbild sein und muss da eigentlich gleich hinterher eiern.
Ja, definitiv. Aber glaubst du, dass das wirklich dieses Resignieren schon so früh in dem Moment war, dass er sagt, Mensch, was soll ich hier machen und versuchen, wenn die Mannschaft mir nicht hilft?
Weiß ich nicht. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Vielleicht ist das ein Teil davon gewesen, ja? Kann sein.
Weil das war
Aber
definitiv
darf
was.
eigentlich nicht passieren, ne?
Nee, darf auf gar keinen Fall passieren. Also das ist wäre ein Armutszeugnis, wenn es so ist. Für ihn, für die Mannschaft, eigentlich für alle, weil du dann siehst, das ist ein Offenbarungseid, dass es hinten und vorne nicht stimmt. Aber ich habe mich jetzt schon mit wahnsinnig vielen darüber unterhalten und jeder hat diese Szene gesehen und irgendwie ist halt dieses Stimmungsbild gleich, dass jeder sagt, Mensch, was ist da los? Zum einen aus der Mannschaft und zum anderen aus Sicht von Rocco Reitz. Und natürlich, wenn ich mich jetzt mal versuche, in seine Lage zu versetzen, ja, der ist der Kapitän, ja, der will da unbedingt was auf den Platz bringen. Und wenn es dann aber doch nicht funktioniert, dann bleibe ich doch nicht einfach stehen und brauche erst mal ein paar Sekunden, um mich zu berappeln. Also das, ja, das fand ich schon sehr, sehr kritisch. Und ja, weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie man das auch aus den Köpfen rausbekommen soll. In den Momenten würde ich ganz gerne mal wissen, was Polanski in der Halbzeit zu den Spielern sagt. Ob das da eventuell auch schon thematisiert wurde oder ja, ob das im Nachhinein erst aufgearbeitet wird. Aber was man ja definitiv auch nochmal gesehen hat, war die Einstellung. Die Einstellung von der Mannschaft oder die fehlende Einstellung, musst du eigentlich ja sagen, weil du dann keine Reaktion zeigst und weil du dann auch einfach nicht mal dagegen hältst. Und auch das ist was, was wir in den letzten Wochen immer wieder thematisiert haben, was uns fehlt. Und das ist ja kein Qualitätsthema. Also wir reden ja nicht darüber, dass die Spieler das nicht können. Jeder Spieler kann von der Einstellung her alles geben. Jeder Spieler kann sich in jeden Zweikampf reinwerfen und das fehlt mir einfach. Und am Ende des Tages fehlt mir dann auch ein bisschen der Glaube, wie es im nächsten Spiel anders werden soll oder kann. Aber ja, bevor wir jetzt da auf die Themen vielleicht noch ein bisschen weiter eingehen, wollen wir uns mal eine Sprachnachricht anhören, die wir heute von der lieben Simone wieder bekommen haben, die am gestrigen Sonntag im Stadion war, Block 16, wie immer, und ja, das Spiel eben hautnah miterlebt hat. Bitte schön, Simone.
Ja, hallo zusammen. Mein Fazit zu gestern, es ist einfach nur erschreckend. Du hast ein Heimspiel gegen Stuttgart, wo du weißt, ja, ist schwer. Der Gegner hat Donnerstag gespielt, aber es ist immer noch ein Heimspiel. Und dann siehst du diesen Elfmeter und denkst, ja, Kevin Dix ist nicht auf dem Platz. Schauen wir mal. Und dann nix. Ja, super Start. Du könntest super starten in dieses Spiel. Nee. Nimmst dir selber das Selbstbewusstsein und dann kommt dann nur noch nichts, gar nichts. Mal wieder so gut wie kein Torschuss, keine Gegenwehr, keine Karten, kein Einsatz, kein Wille, das irgendwie zu drehen. Ich sehe da im Moment gar nichts und stelle mir ständig die Frage, woran liegt das? Woran liegt das? Das Einzige, was ich mir denken kann, wie ich es mir wenigstens ein bisschen erklären kann, ist diese Kaderzusammensetzung. Ja, du hast diese ausgelutschten Spieler, die schon ewig da sind und nichts konstant auf die Reihe kriegen. Erwedi, Skelly, Neuhaus. Ja, mal sind sie da, mal sind sie nicht da. Dann hast du da Leihspieler auf einmal, wo du nicht weißt, was machen die nächsten Sommer? Sind die überhaupt im Kopf da? Oder ist das wieder nur eine Durchgangsstation? Oder wollen die sich wirklich bei uns zeigen und durchsetzen? Schwierig. Ja, dann hast du unsere ewigen Talente, Luca Netz und Ulrich. Talente, Talente. Dann hast du Nachwuchs wie Moja. Da das ist noch große Hoffnung, aber ist halt noch nicht tauglich für 90 Minuten Bundesliga. Ja, natürlich ist er motiviert und kämpft und zeigt Einsatz, aber reicht halt noch nicht. Wo ich ein ganz großes Fragezeichen habe, ist Rocco Reitz. Ja, Kapitän, kämpft, aber da kommt also wirklich gefühlt nichts bei rum. Genau wie Philipp Sander gestern nur am Meckern gefühlt. guckt man sich auch mal die Zweikampfquoten an, die waren ja auch eine Katastrophe. Honorar, ein Schatten seiner selbst seit der Verletzung. Gefühlt ist wirklich Nicolas im Tor der Einzige, der da überhaupt noch irgendwas auf die Reihe kriegt. Schwierig, ist alles so frustrierend. Und was mich am meisten erschreckt hat, sind aber die Aussagen von Eugen nach dem Spiel. Die waren ja sonst bisher eigentlich immer klar und deutlich und auch nicht teamschonend. Aber gestern hatte ich wirklich das Gefühl, der hat eine komplette Wahrnehmungsstörung. Und er fängt auch dann alles an, schön zu reden. Und das ist sehr, sehr gefährlich in dieser Situation. Guckst du nach unten, du hast jetzt noch 5 Punkte bis zum Relegationsplatz. Schwierig. Jetzt kommt das Spiel gegen Bremen, wo du nicht verlieren darfst schon wieder. Ich mache mir große Sorgen. Momentan wirkt es auch nur irgendwie wie so ein Warten auf Kleindienst und Hack, so nach dem Motto, ja, wir müssen das jetzt mal irgendwie hier durchbringen, bis die wieder da sind. Ja, nee, wir haben da eine Mannschaft, ein Team. Ruven Schröder sagt auch, ja, der Kader muss nicht weiter verbreitet werden. Wir wollen den Konkurrenzkampf anheizen. Ja, aber ich sehe da gar nichts irgendwie. Ich sehe auch keinen, der sich da aufreibt, aufreißt, sich zeigen will. Sehe ich nicht. Und das ist auch ein Manko. Wir haben keinen Leader auf dem Platz und das bemängeln wir schon seit Jahren, ne, seit Stindels Abgang quasi. Ich denke, das ist auch ein großer Faktor, der uns fehlt. Man hat ja die Hoffnung, ja, Dix und so weiter. Tim, ja, wenn er auf dem Platz ist, ist er aber nun mal nicht. Schwierig. Ich denke, es würde uns gut tun. Und man muss das alles nochmal komplett überdenken und vielleicht doch nochmal einen erfahrenen Spieler da reinsetzen. Vor allem Mittelfeld und vorne. Ach so, und was ich ganz vergessen habe, Maschino. Auch nix. Nix kommt da. Nix außer heiße Luft. Wirklich. Ach Leute, es macht keinen Spaß. Zum Abschluss möchte ich gerne noch sagen, was wirklich ein Gänsehautmoment gestern war, war der Abpfiff. Und die Mannschaft kommt dann in die Kurve. Und dann habe ich echt gedacht, jetzt bist du mal gespannt, wie alle so reagieren. Und es kam nichts. Eisiges Schweigen habe ich so, glaube ich, selten erlebt. Sonst wurde gepfiffen, wurde es auch in der Halbzeitpause. Es wurde gebuht oder die Spieler wurden weggeschickt, wenn es mal schlecht gelaufen ist. Oder sind ein paar Wortgefechte gelaufen mit da unten. Aber gestern nichts. Eisiges Schweigen. Noch nicht mal ein Abwinken oder irgendwas. Die stehen da, die Mannschaft auf dem Rasen, gucken in die Kurve, so völlig ratlos und fragend. Und es kommt keine Reaktion aus der Kurve, weil keiner mehr weiß, was er dazu noch sagen soll. Keiner ist mehr wütend, keiner ist enttäuscht, jeder ist nur noch ratlos und macht sich Gedanken, wie das weitergehen soll. Aber man sieht nur erschrockene und ratlose Gesichter. Und das war wirklich nicht schön.
Ja, vielen Dank, Simone. Andi, das waren ganz schön viele Themen und ganz schön viel Wahrheit, was da in der Sprachnachricht drin steckt. Also, Simone hat es auch angesprochen mit dem Elfmeter. Kevin Dix ist nicht da, weil wir eben auch schon drüber gesprochen haben. Ich hatte tatsächlich ganz kurz gedacht, dass vielleicht Flo Neuhaus zum Elfer antritt. Der hatte damals ja gegen Bremen auch den Elfer geschossen, wo er die Verantwortung übernommen hat, hat relativ souverän geschossen und. Ja, es war eben anders. Tabakovic hat es gemacht, hat es leider nicht geschafft, aber ich mache ihm da wirklich keinen Vorwurf. Muss man auch so ehrlich sein, Nübel hat halt die richtige Ecke gehabt, hat dann auch gut gehalten. Und dann, ja, bleibt so ein Elfer halt eben auch mal auf der Strecke und ungenutzt. Aber Simon hat auch das Thema Kaderzusammenstellung nochmal aufgenommen. Und wir haben gerade darüber gesprochen. Ich sagte kurz zuvor, dass mir irgendwie der Glaube an das nächste Spiel beziehungsweise an die Mannschaft fehlt, weil ich da nicht weiß, wie es im nächsten Spiel anders werden soll. Denkst du denn, dass zum einen vielleicht in der Transferperiode, es ist ja noch eine Woche, noch genau eine Woche, das Transferfenster offen, dass da noch irgendwas passiert, dass noch ein erfahrener Spieler kommt? Und denkst du, dass dieser so oft zitierte Konkurrenzkampf, dass der das Geschäft tatsächlich wieder belebt bei uns, oder glaubst du, dass der Zug schon abgefahren ist? Also ich gucke da jetzt mal explizit so auf die Personalien Ulle und Netz und ja, Maschino Neuhaus, also die Zentralpositionen, die dann ja vielleicht ab und zu zumindest mal getauscht werden.
Also ich finde, die Kaderzusammensetzung ist jetzt gar nicht so schlecht. Wir haben das Spiel gegen Augsburg ja auch richtig gut gemacht. Und daher würde ich das jetzt nicht so auf den Kader schieben. Ich glaube, dass die Systemumstellung uns vielleicht nicht gut getan hat.
Okay.
Weil hinten mit Vieren fehlt ja einer im Mittelfeld und dadurch hast du natürlich im Mittelfeld deutlich mehr Räume für den Gegner und die Wege nach vorne sind natürlich weiter.
Ja, da hast du natürlich recht. Wir haben in der letzten Episode drüber gesprochen, dass wir mit der Fünferkette hinten auch genau diese Räume hatten, obwohl die eigentlich gar nicht da sein dürften, weil du defensiv ja kompakt stehen müsstest. Du hast natürlich recht, dass ein neues System, eine neue Grundformation auch wieder andere Lücken mit sich bringt und vor allem auch andere Laufwege, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber ich denke, im Profigeschäft müsste eigentlich jeder, der da auf dem Platz steht, sich darauf einstellen können und müsste auch dementsprechend agieren können. Die Kaderqualität, damit tue ich mir tatsächlich auch schwer. Also ganz individuell, finde ich, ist die Qualität schon vorhanden, wenn man sich jetzt mal die einzelnen Spieler anguckt. Aber irgendwie ist es aktuell keine Mannschaft, habe ich das Gefühl. Und was ich absolut skurril finde, ist, wenn du dir den Kader mal anguckst, wenn du dir die Aufstellung anguckst von vergangenem Wochenende, von gestern, da waren ja auf der Bank, und ich finde, das sagt halt auch sehr viel zur Kaderqualität aus, da waren ja auf der Bank einige Spieler, die uns auch noch verlassen sollen. Also wo du sagst, Mensch, selbst wenn die jetzt im Bestfall uns alle noch verlassen würden, wie ein Jonas Omlin, ein Netz soll verkauft werden, ein Marvin Friedrich soll noch gehen, ein Grant Leon Ranus soll gehen, ein Kevin Stöger soll vielleicht gehen. Ja, wie willst du diese Kaderplätze denn dann überhaupt noch besetzen? Also, wer kommt denn dann hinten raus auf die Bank? Klar, also das beantwortet sich von selbst. Jugendspieler oder Nachwuchsspieler, die das vielleicht dann auch gar nicht mal schlechter machen. Aber ich glaube, mit den Nachwuchsspielern kommst du aktuell aus dieser Situation nicht raus. Weil, wenn es mal nicht läuft und du genau diese Spieler brauchst, die wir eben angesprochen haben, einen erfahrenen Spieler, einer wie ein Stindl, der dann vielleicht auch mal ein Zeichen auf den Platz setzt, das sind ja in der Regel nicht die jungen Spieler. Und da sehe ich tatsächlich ein Problem drin. Aber um die Frage, die ich eben selbst gestellt habe, nochmal zu beantworten, passiert da noch was, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir werden gleich nochmal über das Thema Transfers sprechen, aber ich habe da überhaupt keine Fantasie diesbezüglich, aus verschiedenen Gründen. Aber ja, da sprechen wir gleich nochmal drauf. Aber um nochmal einen Fakt nachzuschieben zu einem Thema, das wir gerade eben besprochen hatten, Andi, ist das Thema Einstellung oder wie unser alter Trainer immer so gerne sagte, das Thema Resilienz. Müssen wir denn nicht in genau dieser Situation, wenn du merkst, es läuft wieder gegen dich und wir reden hier über ein 1:0 zur Halbzeit, also ein 1:0 zur Halbzeit ist noch überhaupt gar nichts wert. Das ist nicht in Stein gemeißelt, das kannst du in der zweiten Halbzeit immer noch drehen. Du hast immer noch einen Einfluss auf das Spiel. Haben wir am Samstag auch wieder in Mainz gesehen. Die lagen auch lange 1:0 gegen Wolfsburg zurück und ziehen das Spiel nachher 3:1, weil die gekämpft haben, weil die auch mal unangenehm waren und weil die eigentlich genau das gemacht haben, was ich mir von uns aktuell wünschen würde. Wie siehst du das Thema denn, dass du dann sagst, Mensch, du kommst aus der Halbzeit raus und müsstest du dann als Mannschaft nicht eigentlich eine ganz andere Einstellung an den Tag legen als noch in der ersten Halbzeit?
Ja, also ganz klar ja. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass er wechselt, um da auch ein Zeichen zu setzen, weil wir ja erst habt doch ein paar Spieler hatten, die aus meiner Sicht absolut Totalausfall waren. So, und die hätte ich rausgenommen und dann hätte ich so einen Engelhardt vielleicht gebracht, um Stabilität reinzukriegen. Ja,
An wen
Neuhaus
denkst du
einen nach
da?
vorne schieben, bitte.
An wen denkst du da? Du sagtest gerade, da waren ein paar Spieler dabei, die du ausgewechselt hättest.
Ja, auf jeden Fall Maschino.
Ja, da sind wir
Und
uns, glaube ich,
dann
auch alle einig.
Neuhaus einer vorne und Engelhardt in die auf die Sechser.
Also quasi wieder das alte Zentrum wiederherstellen,
Ja,
ne?
ja.
Ja.
Aber das hätte
Ja.
uns auch gut getan.
Ja, glaube ich auch. Dann hast du auch wieder mit Flo Neuhaus einen erfahrenen Spieler vorne drin,
Ja.
der sich vielleicht ein bisschen anders verhält. Klar, der bringt nicht das Tempo mit, das Maschino hat, obwohl, weiß ich nicht, also vom Grundsatz denkt man das, Aber ich kann mich an einige Szenen erinnern. Es gab ja nicht so viele davon, aber es gab ja die ein oder andere Umschaltsituation, zumindest mal noch in der zweiten Halbzeit, wo Flo Neuhaus mit Ball gefühlt schneller war als Maschino auf dem Flügel. Und das sind Szenen, die ich so überhaupt gar nicht verstehe. Und da bist du auch wieder bei dem Thema Einstellung. Wenn du sagst, du kriegst jetzt die Chance, Startelf zu spielen in einer so schweren Phase, dann musst du doch 120% geben, um dich zu beweisen, um dich für das nächste Spiel wieder zu empfehlen. Und das ist was, was mir aktuell bei vielen Spielern fehlt. Ganz egal, ob das jetzt Maschino ist oder ob das ein Ulrich oder ein Netz ist, da wird ja auch fleißig rumrotiert. Du siehst da nicht, dass einer diesen unbedingten Willen mitbringt. Und das sehe ich tatsächlich sehr, sehr kritisch auch an. Und ja, ein anderes Thema bezüglich der Einstellung, wo ich gerade fragte, Andi, wie kann es denn sein, dass du in einem solchen Spiel, wie gesagt, 1 zu 0 zur Halbzeit, da ist alles drin, in der 85. Minute die erste gelbe Karte bekommst?
Das stimmt.
Auch das ist ja ein Thema, wo wir jetzt schon seit Wochen drüber sprechen, dass da keiner, aber auch wirklich gar keiner in der Lage ist, mal ein Zeichen zu setzen. Und mit Zeichen setzen meine ich jetzt nicht irgendwie grob unsportlich zu werden und da einem mit der ausgestreckten Sohle aufs Knie drauf zu gehen, um Gottes Willen. Aber du kannst doch mal diese kleinen Fouls ziehen, diese obligatorische Stindelgrätsche ziehen, um auch
Ja,
einfach mal unangenehm zu werden.
das
Und das fehlt
stimmt.
komplett. Also da war Ulrich, das war die erste Situation, wo du gemerkt hast, der ist jetzt richtig angefressen und dann war der halt mal ein bisschen drüber. Aber
Ja.
wieso gibt es das erst beim 3-0 war es dann, glaube ich, schon.
Ja, das stimmt.
Und das ist wirklich, ja, tue ich mir sehr, sehr schwer mit. Und ja, Maschino, Simone sagte gerade eben nichts außer heiße Luft. Also ich will da ungern auf den eigenen Spielern rumhacken, aber auch da fehlt mir genau wie bei Stöger irgendwie der Glaube dran, wie das funktionieren soll, weil das sind teilweise die Basics, die da fehlen und mir fehlt da einfach der Glaube daran und auch die Vorstellungskraft, dass das anders ausschauen könnte. Wie gesagt, du müsstest für die Raute brennen, du kriegst die Chance, deinen Startelf-Einsatz zu gerechtfertigen und dann machst du so ein Spiel. Also das ist ja sehr erschreckend, finde ich. Ein anderer Faktor ist die Entwicklung. Ich meine, klar, jetzt hast du eben gesagt, dadurch, dass im Zentrum ein bisschen was geändert wurde und die Formation geändert wurde, hast du andere Gegebenheiten, du hast eine andere Formation, andere Laufwege, andere Räume, ja, aber du musst doch trotzdem als Spieler dich ein bisschen weiterentwickeln. Und auch das ist ein Punkt, wo wir also wirklich von Woche zu Woche sagen, du siehst diese Entwicklung nicht. Im Gegenteil, wir machen ja Rückschritte. Also das einzigste Positive, das man jetzt irgendwie in dem Spiel noch nennen kann, oder zwei positive Sachen, die man nennen kann, sind die Personalien Monikolas, der wieder gut gehalten hat, und dass Kota Takay das für seinen ersten Startelf-Einsatz mehr als ordentlich gemacht hat. Aber dass du jetzt irgendwie sagst, ein Ulrich oder ein Neuhaus oder ein Reitz oder keine Ahnung wer, ein Honorat, die machen die nächsten Schritte und werden wieder besser, das kannst du ja knicken. Also da passiert ja überhaupt nichts. Und ich meine, klar, es ist auch viel der Situation geschuldet. Wenn du sagst, du hast eine Phase, in der es nicht läuft, dann kann man das irgendwie auch verstehen. Ich meine, wenn wir mal privat zu Hause, ne, wenn wir mal eine schlechte Phase haben, dann bist du auch nicht heute so drauf und morgen könntest du wieder Bäume ausreißen. Aber irgendwie muss doch die Mannschaft sich auch einen Halt gegenseitig geben und dann auch wieder, und wenn es kleine Schritte sind, aber Schritte nach vorne machen. Aber das fehlt komplett. Und ja, das ist wie gesagt ein Fakt, wo wir jetzt seit ganz vielen Jahren schon drüber sprechen. So traurig das ist, seit dem Rose-Abgang wird das nie besser. Und du hast diese Phasen immer wieder. Und das ist mit ein Grund, warum ich sage, es macht sich langsam wirklich eine langfristige Ernüchterung breit, weil wir offensichtlich von Saison zu Saison gar nichts mitnehmen. Oder bin ich da zu hart mit Borussia, Andi?
Nein, denke ich nicht. Ich glaube, dass damit muss ich mal das Wort finden. Damit bringst du das schon auf den Punkt.
Weil das ist ja wirklich was. Also wir reden da ja seit Jahren drüber und immer wieder hast du dieses gleiche Bild,
Ja.
das du abgibst. Und wir hatten nach dem Spiel, also logischerweise, die Gemüter waren erhitzt und jeder war enttäuscht, weil man stellt sich was anderes vor. Jetzt kannst du noch drüber reden, ey, du hast zu Hause gegen den VfB gespielt, du verlierst da, brauchst du eigentlich jetzt nicht groß enttäuscht sein, aber du bist dann doch enttäuscht, weil die Einstellung nicht stimmt. Und wir haben dann auch intern ja relativ viel noch diskutiert. Also wir haben bei uns in der Gruppe so viele Nachrichten wie lange nicht mehr nach dem Spiel hin und her geschickt, weil du einfach auch merkst, dass die Stimmung langsam kippt. Und auch da haben wir wieder das Thema gehabt, Mensch, ist der Trainer jetzt schon wieder verbraucht? Ist der Effekt verpufft? Das sind auch Fragen, die in den Medien jetzt schon wieder gestellt werden, wo ich ganz klar eigentlich sage, nee, das hat ja überhaupt gar nichts mit dem Trainer zu tun, aber auch null mit dem Trainer. Klar stellt er die Mannschaft auf und er stellt die Mannschaft ein, aber auch das, und da kann ich jetzt genau das Gleiche sagen wie gerade eben schon, das haben wir seit dem Rose-Weggang, egal ob das ein Hütter, ein Farke oder ein Seoane war, es hat ja irgendwie keiner hinbekommen, diese Mannschaft richtig heiß zu machen und einzustellen. Und das sehe ich nicht beim Trainer, das sehe ich in der Mannschaft. Und da finde ich, tut mir der Eugen Polanski auch ein bisschen leid tatsächlich. Ich meine, ja, es ist ein Bundesliga-Trainer, der muss das auch abkönnen, aber ich glaube, der weiß gerade selber nicht so ganz, wie er die Mannschaft einstellen soll, weil das eben ein Problem ist, das wir schon so ewig haben. Hast du da eine Idee, Andi? Also, wenn du jetzt sagst, wenn du selbst Mannschaften trainierst und du merkst mal, da ist jetzt irgendwie langfristig der Wurm drin, hast du da irgendwie einen Ansatz, der sich bewährt? Oder sagst du, das ist halt irgendwie was Temporäres, was auch von selbst irgendwann wieder verschwindet?
Also ich war mal einer, der dann so einen Mannschaftsabend einberufen hat und gesagt hat, jetzt jeder mal hier sagt, was ihm nicht passt. Und ja, weil wir sind ein Team und wir gehen alle eine Richtung. Und wenn hier irgendeiner mit irgendeinem Problem hat, dann sprechen wir das jetzt hier an. So, das ist so mein Weg immer gewesen. Dann gab es schon mal eine Situation, wo einer sich nicht getraut hat, dann bin ich mit dem rausgegangen. Und dann habe ich das erzählt und als ich das erzählt habe, sind da 5 Leute hin, haben den Typen in den Arm genommen und dann waren wir wieder eine Mannschaft.
Ja, klingt auch absolut sinnvoll. Also
Ja.
menschlich natürlich auch absolut top, weil so muss es eigentlich auch sein.
Ja.
Wenn ich mir das jetzt einfach mal bei Borussia vorstelle, also ich habe mir jetzt mal ganz spontan so ein paar Gedanken darüber gemacht, was du gesagt hast. Ich habe direkt das Interview von Joe Skelly nochmal im Kopf. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Das war irgendwann, boah, Oktober, Ende Oktober, Anfang November. Da hatte doch Skelly ein ganz, ganz kritisches Interview gegeben, als er sich nach dem Spiel, nach irgendeiner Niederlage, die nicht sein musste, hingestellt hatte und sagte, wir haben zu viele Egos auf dem Platz. Und das wäre doch was, was du mit genau einer solchen Herangehensweise eigentlich, du könntest da komplett die Luft rausnehmen. Du
Ja.
könntest die alle mal zusammenbringen und könntest sagen, Mensch, jetzt lasst uns das doch mal klären. Wir sind doch hier eine Mannschaft und egal, ob das jetzt ein Leihspieler ist oder ob das ein Spieler ist, dessen Vertrag ausläuft oder ein neuer Spieler ist, jeder hat doch irgendwelche Visionen, wo er auch hin will. Und das kriegst du natürlich nur hin, wenn du dein Bestmöglichstes ablieferst. Und das
Ja.
funktioniert nicht, indem du einfach dich deinem Schicksal ergibst und von Woche zu Woche keine gute Qualität ablieferst. Und ja, keine Ahnung, vielleicht machen die das bei Borussia ja auch schon. Und wir wissen es nicht, wir sind einfach zu weit weg. Ich kann es ja nicht sagen, aber irgendwas muss da auf jeden Fall passieren, weil, wie gesagt, diese fehlende Entwicklung, das ist ein großes Thema, das wir schon sehr, sehr lange haben. Und ich habe es eben schon gesagt, man merkt langsam, dass die Stimmen lauter werden und dass die Stimmung kippt. Und das meine ich jetzt gar nicht nur im Hinblick auf den Trainer, sondern das meine ich generell auch von dem, was man im Stadion mitbekommt. An den Fernsehbildern hat man es ganz, ganz deutlich gehört, dass zur Halbzeit gepfiffen wurde. Wir haben es jetzt schon oft gesagt, ich sage trotzdem nochmal, es stand 1:0 zur Halbzeit. Also das war, glaube ich, auch von den Fans so ein bisschen der Appell an die Mannschaft, Mensch, jetzt macht mal endlich was. Und dann kommst du da aus der Kabine raus und es ist gefühlt noch schlimmer als in der ersten Halbzeit. Also das ist wirklich unfassbar und unbegreiflich. Simone hat gesagt, es gab einen absoluten Gänsehautmoment nach Abpfiff. Das Spiel ging ja 3:0 dann eben aus. Hilf und ratlos auf dem Platz. Und diese Ratlosigkeit, die hat sich dann offensichtlich auch auf der Tribüne breit gemacht. Simone sagte, es gab keine Reaktion. Es gab nichts. Hast du sowas mal erlebt, Andi?
Nein, habe ich noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich muss man ja über solche Sachen dann auch reden, ne? Also, und in der Nord hier haben wir auch einen Sprecher, ne? Glaube ich. Da ist auch einer, der so, und dann, wenn der mal rübergeht und mal mit den Spielern redet oder sowas, hätte ich das gar nicht so schlecht gefunden. Oder der Captain geht da mal hin und spricht mit denen, um mal da auch ein Zeichen zu setzen.
Ja, irgendwas muss auf jeden Fall passieren, weil
Ja. So
du
geht's
kannst
nicht
es
weiter.
nicht, Genau, du kannst es nicht einfach so akzeptieren. Und das nächste Spiel kommt schneller, als man gucken kann. Und du kannst halt nicht einfach so weitermachen. Also du musst ja irgendwie, musst du aus diesem negativen Strudel rauskommen. Ja, es war jetzt dieses Jahr nicht alles negativ. Wir haben dieses eine Spiel, dieses eine Highlight gegen Augsburg gehabt. Aber die Spiele danach, die waren ja wirklich eine Vollkatastrophe. Man muss jetzt so ehrlich sein und muss auch fairerweise sagen, die Gegner waren auch gut. Also die TSG, die ist nicht umsonst gerade in der Tabelle da, wo sie sind. Die sind, glaube ich, Tabellendritter aktuell.
Ja,
Der
stimmt.
VfB Stuttgart findet sich da oben wieder. Und beim HSV, gut, da kannst du natürlich drüber streiten. Das Spiel musst du als Borussia Mönchengladbach eigentlich anders gestalten. Aber ja, immerhin nicht verloren, ne? Wenn wir die Messlatte jetzt mal ganz niedrig legen, dass du sagst, du hast gegen den direkten Konkurrenten HSV keine Punkte verloren. Du hast aber halt auch keine gewonnen. Und das Programm ist ja jetzt eben auch nicht einfach. Also wenn wir jetzt gucken, nächster Gegner Werder Bremen, da musst du gewinnen. Das darfst du nicht verlieren. Wenn du das verlierst, dann geht es, glaube ich, richtig rund bei Borussia. Und danach geht es ja munter weiter. Also ich habe jetzt nicht die Reihenfolge komplett im Kopf, aber ich weiß, dass dann Leverkusen kommt dann, Frankfurt kommt dann, Freiburg kommt dann, Bayern kommt dann bald schon wieder. Also da sind viele Gegner dabei, die uns entweder nicht liegen oder wo wir in der Vergangenheit halt auch teilweise schon mal ordentlich eine auf den Latz bekommen haben.
Ja.
Und das, ja, ist in der aktuellen Situation natürlich schwierig. Ich meine, wir haben in der Hinrunde da auch schon ausgiebig drüber gesprochen. Das ist alles noch kein Beinbruch, auch wenn du wenig Punkte aus diesen Spielen rausholst. Aber wenn du jetzt in diesem negativen Strudel so weiterspielst, dann sind das doch noch sehr lange Monate oder sehr lange Wochen, bis du dann eben sagst, Mensch, das Programm wird mal wieder einfacher und es entsteht vielleicht auch der Glaube, dass du mal wieder ein anderes Ergebnis erzielen kannst, oder?
Auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Also wir haben jetzt echt die schweren Spiele. Haben wir ja in der Hinrunde auch schon gesagt, dass uns der Spielplan die ganzen Brocken am Anfang gibt. Und ja, müssen wir mal gucken, wie wir dann da rauskommen.
Ja, definitiv. Aber ja, jetzt haben wir, glaube ich, genügend über das Spiel gesprochen. Wir haben da jetzt gefühlt schon mehr rein investiert als die Mannschaft auf dem Platz am Wochenende. Ja, so traurig das ist, aber ne, musst du ja fast schon sagen. Aber jetzt lass uns mal auf ein anderes Thema nochmal zu sprechen kommen, Andi. Das wir eben auch schon ganz kurz angerissen haben. Das Transferfenster ist noch eine Woche offen, noch genau eine Woche. Und ja, es gibt ja das ein oder andere Gerücht bezüglich Abgänge. Ruben Schröder hat sich ja ganz klar positioniert und sagte, der Kader soll definitiv noch verkleinert werden. Ich sehe das weiterhin als kritisch an, also dass du vielleicht den einen oder anderen Spieler noch abgibst, ja. Aber die von mir eben angesprochenen Verkaufskandidaten, die kannst du ja nicht alle verkaufen, weil wer soll dann noch auf der Bank sitzen? Und ja, ich bin mal gespannt, wie es da jetzt auf jeden Fall noch weitergeht. Seit unserer letzten Aufnahme ist auf jeden Fall klar, dass wir einen Spieler abgegeben haben. Denn Thomas Schwanscherer ist per Laie nach Schottland gegangen und hat sich da wohl auch relativ gut eingelebt, was man so hört. Also Wochenende erstes Spiel. Und den haben wir somit schon mal aus dem Kader gestrichen. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt eben mit diesen langzeitgehandelten Spielern wie allen voran Marvin Friedrich weitergeht. Da gab es ja eben dieses Gerücht zu Mainz mit Urs Fischer. Die haben jetzt aber in der Zwischenzeit ja den Posch verpflichtet aus Italien, der vorher bei Hoffenheim war. Also ich denke mal, da wird in diese Richtung nichts mehr gehen. Und ich bin gespannt, ob überhaupt noch was passiert. Es gab jetzt noch ein Gerücht, das gestern Abend aufgekommen ist, wo wohl schon sehr viel Wahrheit drin steckt, nämlich das Thema Jonas Omlin. Es gibt wohl einen Abnehmer für Jonas Omlin. Am Samstag hat man gehört, dass England dran ist. Sunderland war es, glaube ich, die angeblich in Kontakt mit Borussia getreten sind, sich über eine Leihe informiert haben, sogar mit einer Kaufoption. Also das war das, was ich bei transfermarkt.de gelesen habe. Und gestern Abend, Andi, kam dann ein neues Gerücht auf, nämlich das Gerücht Jonas Omlin wechselt zu Bayer 04 Leverkusen. Laut Kicker und auch laut Transfermarkt und auch laut der RP hat heute Morgen um 11 Uhr der Medizincheck stattgefunden. Es gibt noch keine offizielle Vermeldung, aber wenn so viele Quellen, vor allem so viele souveräne Quellen, darüber berichten, dann muss dann ja was definitiv da dran sein. Wir reden hier aber über eine Leihe. Wir reden über eine Leihe bis Saisonende ohne eine Ausstiegsklausel. Was ist das bitte für ein Transfer, wenn der zustande kommt?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass die Leihe gar nicht so schlecht ist, weil ich glaube, Omlin einer der Spitzenverdiener bei uns ist. Und daher glaube ich, dass wir ja auch mit Cardoso noch einen richtig guten zweiten Torwart haben, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn Omlin geht.
Ja, also ich gebe dir recht mit Cardoso. Wir werden weiterhin einen guten zweiten Keeper haben. Und ja, Omlin verdient gutes Geld. Und dafür auf der Bank zu sitzen, ist es eigentlich zu schade, das auszugeben, gebe ich dir auch recht. Aber wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft blicke, Jonas Omlin wechselt jetzt zu Bayer 04 Leverkusen, die als Nummer 1 Marc Flecken haben. Okay, der ist jetzt verletzt. Der fällt, glaube ich, aus bis Anfang Mitte März, wenn ich mich da recht erinnere. Und haben mit einem Ex-Borussen, mit Janis Blaswig, einen zweiten Torhüter, der vor der Saison von Red Bull verpflichtet wurde. Simon Rolfes hat sich jetzt schon so positioniert, dass Janis Blaswig die volle Rückendeckung bekommt, auch wenn ein weiterer Torhüter kommt. Das heißt, Jonas Omlin wechselt von der ehemaligen Nummer 2 bei Borussia zur neuen Nummer 3 von Bayer 04 Leverkusen. Die Chance auf Spielzeit wird verschwindend gering sein. Die wird sogar perspektivisch geringer sein als bei uns. Denn bei uns muss ja nur, keine Ahnung, es wird hoffentlich nicht passieren, aber Mo Nikolas muss ja nur mal die Grippe oder so haben und fällt 2 Spieltage aus. Dann hätte Omlin gespielt. Jetzt wird er die Nummer 3 und im März kommt die Nummer 1 wieder zurück. Wer kauft den denn im Sommer? Also ist so ein Spieler, ein Torhüter, der die Nummer 3 war, ist der im Sommer attraktiv für irgendeinen Club?
Ich denke nein.
Das denke ich auch. Aber dann haben wir ja das nächste Problem, weil dann, ja klar, du hast ja dann ein halbes Jahr Gehalt eingespart, aber die Ablöse geht nach unten. Nächstes Jahr musst du das Gehalt weiter bezahlen. Also, was gewinnst du damit? Ich hatte ganz kurz überlegt, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass diese eingesparten Gehaltskosten für Schröder vielleicht nochmal eine Option sind, noch irgendwen zu leihen und zu bezahlen. Dass er vielleicht doch einen gestandenen Spieler fürs Zentrum beispielsweise leiht. Aber irgendwie fehlt mir auch da die Vorstellungskraft, dass das funktioniert. Also wohl wissend, dass Omlin eventuell geht. Aber also ich habe da überhaupt kein Verständnis für diesen Wechsel.
Macht ja auch vor allem eigentlich keinen Sinn, ne? Wenn du von der 2 auf die 3 gehst, macht ja nicht so viel Sinn. Weil ich
Ich meine,
denke, der will ja auch bei der WM dabei sein, ne?
ja, aber ich glaube, das wird schwierig für ihn werden.
Ja.
Ich meine, der weiß natürlich auch, der hat noch ein Jahr Vertragslaufzeit, wenn er nochmal zurückkommt. Also im allerschlimmsten Fall ist er dann wieder die 2 bei Borussia. Also unter Umständen. Mal gucken, was jetzt mit Cardoso passiert. Wenn der wirklich ran muss und sich vielleicht beweist, dann wird auch Omlin vielleicht bei uns sogar die Nummer 3 werden. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Aber ja, wie gesagt, der wird ja nicht attraktiver für andere Vereine. Und dann sitzt der nächstes Jahr wieder auf der Bank oder im Stadion und kriegt sein fürstliches Gehalt. Und ja, wie gesagt, da fehlt mir komplett das Verständnis für. Auch da haben viele bei uns in der Gruppe ja gesagt, ey, wir sind froh für alles, was wir finanziell einsparen. Das ist mir auch bewusst. Aber den langfristigen Sinn oder das langfristige Ziel, das sehe ich nicht. Wenn der jetzt wirklich zu Sunderland gegangen wäre mit einer Kaufoption, hättest du ja sagen können, ja gut, der ist jetzt, wird verliehen und dann gibt es zumindest mal die theoretische Chance, dass der verpflichtet wird für ein paar Millionen. Aber das hast du an der Stelle ja nicht.
Das stimmt.
Ja, naja, wir warten jetzt mal auf die offizielle Verkündung. Vielleicht gibt es ja dann doch irgendeine Klausel, aber ich denke, die Journalisten drumrum, die hätten das schon mitbekommen. Und ja, widmen wir uns dann mal dem nächsten Gegner, Andi. Der nächste Gegner heißt Werder Bremen, hat am Wochenende gerade gegen Bayer 04 Leverkusen gespielt, hat knapp 1:0 verloren, hat meiner Meinung nach gar kein allzu schlechtes Spiel gemacht. Und da sind wir dann schon wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, ich mache mir Sorgen, weil die haben ein relativ vernünftiges Spiel gegen Leverkusen gemacht. Wir haben mal wieder ein desolates Spiel gegen Stuttgart gemacht. Wie soll das funktionieren? Weil klar ist, Werder Bremen steht noch hinter uns. Wenn die gewinnen würden, ging es auf jeden Fall schon mal einen nach unten. Und da wollen wir nicht hin. Wie blickst du auf das Spiel?
Also ich mache mir keine Sorgen, weil wir eigentlich in Bremen eigentlich immer gut ausgesehen haben. Und daher glaube ich, dass wir auch in Bremen was holen werden.
Du darfst aber nicht vergessen, dass Lasso Plea nicht mehr da ist, ne?
Das stimmt. Ja.
Ja, nee, also statistisch gesehen hast du natürlich recht. Also Bremen auswärts, das ist ein Spiel, das liegt uns. Aber das ist ja auch keine Garantie. Also du musst da definitiv
Stimmt.
irgendwie mit freien Köpfen an das Spiel ran, und darfst da nicht so einen lethargischen Auftritt hinlegen wie in den letzten 3 Wochen.
Ja.
Ansonsten wird es da ganz schnell ganz bitter. Und vor allem glaube ich, wenn du dieses Spiel wirklich verlieren solltest, dann wird der Unmut schnell riesengroß. Und wir haben gerade eben über das Programm in den nächsten Wochen gesprochen. Die Gegner werden ja auch nicht einfacher. Und da musst du eigentlich gerade mit dem Wissen gegen Bremen auf jeden Fall was holen. Also ein Punkt ist da Pflicht und ein
Ja.
Sieg ist eigentlich auch schon Pflicht. Aber du musst so viel mitholen, wie geht. Du darfst aber nichts, nichts, überhaupt gar nichts an Bremen geben. Ja, und da bin ich definitiv mal gespannt, was das am kommenden Samstag wird. Also positiv am kommenden Samstag ist auf jeden Fall die Anstoßzeit, denn es ist tatsächlich doch mal Samstag 15:30 wieder geworden. Kein Sonntagsspiel, kein Freitagsspiel. Also beste Fußballzeit. Und ja, wir werden ganz gespannt drauf blicken, wenn es dann eben heißt, der SV Werder Bremen empfängt Borussia Mönchengladbach. Andi, wie immer haben wir zum Schluss unsere Tipps. Was denkst du denn? Wie wird das Spiel am Samstag enden?
Also ich schwanke ein bisschen zwischen 1-1 und 1-2. Aber
Ja,
ich lege
dann.
mich jetzt auf 1-2 fest.
Okay, sehr gut. Sieg ist natürlich immer die bevorzugte Wahl. Wird, glaube ich, jeder von uns nehmen. Ich bin mal gespannt, ob Kevin Dix wieder spielen wird, ob der wieder fit sein wird. Da haben wir jetzt ja gar nicht drüber gesprochen. Macht vielleicht auch nochmal was aus, wenn der nochmal zurückkehrt. Obwohl es dann immer noch interessant ist, wie Polanski aufstellen wird, weil dann hättest du ja noch dieses vermeintliche Thema Sander in die IV zurück oder Sander im Zentrum lassen oder Sander auf die Bank packen. Weil ich fand, der Kota Takay, der hat das schon sehr, sehr ordentlich gemacht, sprachen wir eben kurz drüber. Also das wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie Polanski da aufstellen wird, für den Fall, dass Deeks wieder fit ist. Und ja, am Samstag sind wir schlauer, dann werden wir es sehen. Gegen Bremen fallen immer viele Tore. Mal unabhängig davon, ob Gladbach spielt oder ob Bremen gegen jemand anderes spielt. Leverkusen war da jetzt vielleicht eine Ausnahme. Von daher lege ich noch ein Tor drauf, Andi. Ich glaube aber beim besten Willen nicht an den Sieg. Und von daher tippe ich auf ein 2:2 in Bremen. Ich denke, Borussia findet wieder ein bisschen offensiv zurück in die Spur. Die ein oder andere Flanke von Franck Honorat wird auch wieder den Kopf von Haris Tabakovic finden, der dann auch mal mindestens ein Tor machen wird. Und ja, wir entführen dann ein Pünktchen von der Weser, nehmen das wieder mit nach Hause und lassen die Bremer schön hinter uns stehen. Obwohl ich mir jetzt gar nicht sicher bin, bei einem Unentschieden gibt es ja trotzdem, glaube ich, noch die Chance, dass Bremen an uns vorbeizieht. Weil, wenn ich mich nicht täusche, spielen die Bremer doch auch morgen sogar. Die haben doch, glaube ich, morgen ein
Genau.
Nachholspiel wegen
Ja.
der Absage, die es da gab, wegen der
Ja.
Wetterverhältnisse.
Morgen gibt es zwei Nachholspiele.
Genau, da waren zwei Spiele und ich glaube, die
Pauli
Bremer spielen.
Leipzig und Bremen Hoffenheim.
Genau, ja, ist auch ein schweres Programm. Also mal gucken, wie die da aus den Spielen rauskommen.
Ja.
Und ja, dann sind wir gespannt, wenn es am Samstag eben heißt, 15:30 Bremen gegen Gladbach. An alle Fans da draußen, die anreisen werden, gilt natürlich wie immer, kommt gut an, kommt gut wieder zurück und vor allem bleibt natürlich gesund. Und dann hören wir uns nach dem Spiel in Bremen wieder. In diesem Sinne, liebe Grüße aus dem Saarland, der Björn.
Und liebe Grüße aus Pinneberg, der Andy.